MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zum MENA Talk. Mein Name ist Jasmin Aremi. Ich bin Redakteurin bei MENA Watch und unser heutiger Gast ist die Antisemitismusforscherin und Soziologin Karin Stöckner. Sie ist Professorin für Soziologie an der Universität Passau. Und über das Verhältnis von Intersektionalität und Antisemitismus möchten wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Stöckner.
Ja, hallo.
Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Stöckner, wie sind Sie denn persönlich zur Antisemitismusforschung gekommen?
Das war tatsächlich über die Lektüre der kritischen Theorie. Ganz früh während meines Studiums ist mir aufgefallen, dass in der kritischen Theorie, insbesondere in den Schriften von Horkheim und Adorno, Antisemitismus eine ganz zentrale Rolle einnimmt, und zwar was die gesamte Gesellschaftstheorie betrifft. Also wird nicht nur als ein Vorurteil unter anderem oder wird auch nicht nur als eine Diskriminierungsform behandelt, sondern tatsächlich laufen im Antisemitismus, in der Analyse der kritischen Theorie, Herrschaftsverhältnisse sozusagen prismatisch zusammen. Und wenn man mit Antisemitismus sich beschäftigt, dann beschäftigt man sich gleichzeitig mit autoritären Befindlichkeiten, mit verdrängten Wünschen der Menschen, mit der Moderne, die mit einer Dialektik verbunden ist. So dass man sagen kann, dass im Antisemitismus, in der Antisemitismuskritik eine Form von Gesellschaftskritik gegenwärtig ist. Und das hat mich interessiert. Das habe ich spannend gefunden. Und gleichzeitig habe ich dann auch gesehen, dass in den wichtigsten Schriften dazu, beispielsweise in der Dialektik der Aufklärung von Horkheim und Adorno, geschrieben in den frühen 1940er Jahren, Antisemitismus schon in einer Konstellation mit Sexismus zuweilen auftaucht. Dass also aufgezeigt wird, wie Antisemitismus mit Hilfe von bestimmten Geschlechterbildern arbeitet. Dass aufgezeigt wird, dass Sexismus und Antisemitismus strukturell ähnliche Charakteristika aufweisen. Da gibt es eine Stelle, da heißt es sinngemäß, Juden und Frauen sieht man es an, dass sie seit Jahrtausenden nicht geherrscht haben. Und daran kann man dann ablesen, was eigentlich auch die Motivation von Antisemitismus ist. Juden und Jüdinnen werden in eine gesellschaftlich machtlose Position gedrängt, historisch. Und genau aufgrund dieser Machtlosigkeit, aufgrund dieses Nichtherrschens, wird ihnen dann der Griff nach der Weltherrschaft unterstellt. Und das operiert sehr stark mit Geschlechterbildern. Und das wird auch schon dargestellt in der kritischen Theorie. Und ich habe das dann auch weiter ausgearbeitet. Und das war also auch der Punkt, der mich immer interessiert hat daran. Was braucht Antisemitismus, um so eine effiziente, effektive Form von Ideologie zu werden, um so eine ganze Welt sich werden, dass die Welt falsch erklärt wird im Antisemitismus? Und dazu braucht es ganz viele Momente anderer Ideologien, insbesondere der Ideologien, die mit den Geschlechterverhältnissen zu tun haben, weil erst dadurch auch so eine Weltsicht transportiert werden kann, eine falsche Welterklärung.
Worauf Sie sich auch spezialisiert haben, ist Intersektionalität und Feminismus.
Tatsächlich auch so in einem Zuge mit kritischer Theorie, weil es darauf ankam, die Herrschaftsverhältnisse nicht auf einen einzigen Punkt zu reduzieren. Nicht auf einen Widerspruch zu reduzieren, also nicht auf den Klassenwiderspruch zu reduzieren, nicht auf den Geschlechterwiderspruch zu reduzieren und auch nicht auf die Diskriminierung und Beherrschung rassialisierter, rassifizierter Menschen zu reduzieren, sondern das alles sozusagen in einem zu sehen, wie all diese Momente durcheinander vermittelt sind und dadurch erst eigentlich die modernen Herrschaftsverhältnisse ausmachen. Das fand ich aus Sicht des Feminismus auch sehr interessant, weil es natürlich so ist, dass Frauen ja nicht nur diskriminiert werden aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit, und aufgrund von vielen anderen Momenten auch, die dann mit anderen Formen von Kategorisierung, Festschreibungen in der Gesellschaft zu tun haben. Und das hat mich an Intersektionalität sehr interessiert. Und deshalb fand ich es auch durchaus in Verbindung mit der kritischen Theorie, dass man Herrschaftsverhältnisse als ganz in ihrer Plastizität versucht darzustellen und versucht zu analysieren und sie nicht auf einen Punkt sozusagen zurückführt.
Welche Ressourcen bietet denn die kritische Theorie, wenn es um diesen Antisemitismus geht, über den wir jetzt gerade sprechen, und auch über die Intersektionalität, den Feminismus, warum es gerade in diesen Bewegungen auch zu vielen antisemitischen Vorfällen kommt oder Ansichten. Die kritische Theorie bietet ja bestimmte Grundlagen, womit sich Dinge erklären lassen, aber gibt es da spezifische Ressourcen?
Also prinzipiell ist die Antisemitismuskritik der älteren kritischen Theorie sehr, sehr plastisch. Sie geht von verschiedenen Richtungen an das Problem heran. Sie sieht das mit der Nationalstaatswerdung in Zusammenhang. Sie sieht das in Zusammenhang mit der Klassengesellschaft. Sie sieht es im Zusammenhang mit der Moderne als solcher, sozusagen Antisemitismus als eine Reaktion auf eine nicht zu Ende geführte Moderne. Und da kommen all diese Momente nun mit hinein, dass Juden und Jüdinnen vorgeworfen wird, sie würden die Moderne vertreten in einer Art und Weise, was gegen die Traditionen gerichtet ist und insbesondere gegen die Geschlechterverhältnisse. Juden und Jüdinnen wird im Antisemitismus regelmäßig vorgeworfen, dass sie für die Frauenemanzipation stehen würden, dass sie die Frauenemanzipation befördern würden, mit der Intention, die eingefleischten, die eingesessenen patriarchalen, traditionalen Strukturen zu unterminieren, zu zerstören, um sozusagen eine Zersplitterung der Gemeinschaft zu vollbringen. Das Interessante ist ja, dass das nicht nur im europäischen Antisemitismus wir sehen können, auch nicht nur im westlichen Antisemitismus, sondern dass es auch im islamischen Antisemitismus ganz präsent ist. Dieses Moment, dass Juden und Jüdinnen dafür verantwortlich gemacht werden, dass die traditionalen Gesellschaftsstrukturen, die traditionellen Gemeinschaftsstrukturen zerbrechen. Also das Moment, dass die Moderne dazu führt, dass die Traditionen zerbrechen, das wird auf Juden und Jüdinnen projiziert und ihnen eine böse Absicht dabei unterstellt. Und das sieht man auch, wie gesagt, in allen Formen des Antisemitismus. Das zeigt die kritische Theorie auf und ich glaube, daran muss man anknüpfen, das muss man sozusagen aktualisieren und aktualisieren in dem Sinn, dass man versucht, auch jene Formen von Antisemitismus damit zu analysieren, das geht, die in der kritischen Theorie noch nicht angesprochen sind, insbesondere der gegen Israel gerichtete Antisemitismus, auch eine Form von projektiven Antizionismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite den islamischen Antisemitismus. Und das sind ja, kann man sagen, die beiden heute vordringlichen Formen des Antisemitismus. Die wurden in der älteren kritischen Theorie ja noch gar nicht behandelt, obwohl es auch schon gab. Ist ja nicht so, dass es die noch nicht gegeben hätte, Antizionismus und islamischen Antisemitismus. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen, um heute mit dem heutigen Antisemitismus überhaupt zu Rande zu kommen, um ihn erklären zu können, müssen wir diese neuen Formen in den Blick nehmen. Und aber da schon auch, da sieht man schon, dass man die Elemente des Antisemitismus, die in der kritischen Theorie vorkommen, dass man die daraufhin auch umlegen kann, auf diese Formen des Antisemitismus hin anlegen kann.
Gab es denn eine bestimmte Debatte, wahrscheinlich vielleicht der 7. Oktober, wo Ihnen dann klar wurde, dass dieser gängige intersektionale Ansatz ein großes Problem mit Antisemitismus hat?
Ja, also der 7. Oktober hat mich in der Vehemenz empört und hat mich sprachlos zurückgelassen. Die Art und Weise, wie stark und wie unmittelbar nach diesen genozidalen, antisemitisch-misogynen Angriffen auf Israelis, wie in der, sozusagen im Handumdrehen, eine Täter-Opfer-Umkehr stattgefunden hat und Israel ein Genozid vorgeworfen wurde an der Bevölkerung in Gaza. Das hat mich in der Intensität getroffen. Es hat mich aber das Faktum selber, dass es geschehen ist, nicht überrascht. Weil nämlich tatsächlich Intersektionalität schon viel früher in so eine Richtung sich bewegt hat. Und tatsächlich auch hat das vielleicht mit kritischer Theorie zu tun, wenn man das so benennen möchte, insbesondere mit Angela Davis. Angela Davis war eine Schülerin von Herbert Marcuse und hat auch bei Adorno studiert in Deutschland. Sie war eine Aktivistin im Civil Rights Movement und hat sehr früh über die Zusammenhänge von Race, Class und Gender nachgedacht. Und das in den frühen Zeiten, als Intersektionalität sich entwickelt hat, das war so in den 1970er, 1980er Jahren, hat dieses Konzept sich entwickelt. Und nach 9/11 insbesondere ist das Ganze ein bisschen gekippt, kann man sagen, in eine Richtung, dass plötzlich BDS unterstützt wurde, also Boycott, Divestment, Sanctions Bewegung, dass Palästina ins Zentrum gesetzt wurde und dass das Ganze, würde ich sagen, anti-intersektional wurde in dem Sinn, dass nämlich nicht, wie es in Intersektionalität ja sein sollte, viele, viele unterschiedliche Widersprüche herangezogen werden und zusammengedacht werden, in Vermittlung gedacht werden, Geschlechterwiderspruch, Klassenwiderspruch, der Widerspruch nach durchaus auch globaler Süden und Westen oder der Konflikt zwischen in einer rassistischen Gesellschaft. Was passiert ist nach 9-11, ist, dass all diese unterschiedlichen Widersprüche mehr oder weniger in den Hintergrund traten und ein einziger in den Vordergrund trat, nämlich der Widerspruch zwischen Westen und globalem Süden. Das wurde zu dem Widerspruch schlechthin. Und das hatte zur Folge, dass der Geschlechterwiderspruch zunehmend in den Hintergrund trat, mit der Folge, dass Geschlechterungleichheit im globalen Süden gar nicht mehr oder nur noch sehr selten angesprochen wurde und vor allem, dass Antisemitismus ausgeblendet wurde, weil in diesem Blickwinkel Juden und Jüdinnen nicht als Angehörige eines jahrhundertelang, jahrtausendelang verfolgten Volkes gesehen wurden, sondern selbst als die Repräsentanten des imperialistischen Westen, als Vorposten sozusagen, Israel als Vorposten des imperialistischen Westen im globalen Süden. Und von daher kam es schon sehr früh zu solchen Einschränkungen hinsichtlich eines Blicks auf Antisemitismus innerhalb von Intersektionalität. Und es kam auch schon vor dem 7. Oktober zu anti-israelischen Agitationen seitens intersektionaler Aktivistinnen.
Können Sie denn ein paar blinde Flecken in dieser intersektionalen Theorie benennen, die dazu führen, dass diese verkürzten Darstellungen zutage getreten sind?
Das sind einerseits, denke ich, politische Engführungen, ideologische Engführungen hin zu einem projektiven Antizionismus, für den Intersektionalität instrumentalisiert wurde. Also diese Richtung gibt es definitiv. Es hat aber das gängige intersektionale Konzept auch bestimmte Fallstricke, die dazu führen, dass Antisemitismus mit dem gängigen Konzept gar nicht so wirklich analysiert werden kann. Und diese Fallstricke bestehen insbesondere darin, dass das Konzept von Race, das herangezogen wird, das Konzept von Rassismus, Rassismus als Ideologie, wie das gefasst wird, in erster Linie nach der Color Line definiert wird. Also der Widerspruch zwischen Weiß und Schwarz. Und das ist nun ein Widerspruch, der auf Juden und Jüdinnen nicht zutrifft, weil Juden und Jüdinnen ja im Antisemitismus nicht diskriminiert werden, nicht verfolgt werden aufgrund ihrer Hautfarbe, sondern aufgrund ganz anderer Kriterien. Es kommt dazu, dass im Rassismus es darum geht, als Ideologie, es darum geht, die Ausbeutung von Menschen zu rechtfertigen. Und das ist nicht im Kern von Antisemitismus angesiedelt. Im Antisemitismus geht es ja darum, auch, dass man Juden und Jüdinnen unterstellt, sie würden die Ausbeutung des globalen Südens vorantreiben. Sie würden sozusagen für den Kapitalismus als ausbeutendes System stehen. Sie sind Repräsentanten und Repräsentantinnen dieses Systems. Das ist eine ganz Kernaussage des Antisemitismus. Also im Antisemitismus haben wir im Zentrum die Weltverschwörungsmythologie, dass Juden und Jüdinnen hinter den Kulissen die Strippen ziehen würden für ihre eigenen Interessen sozusagen. Und das ist kein Moment in gängigen Formen des Rassismus. Das heißt, man kann mit diesem Race, Class, Gender, aus Race fällt Antisemitismus schon mal raus, kann man damit nicht fassen. Und von daher ist es vielleicht schon konzeptionell im gängigen Intersektionalitätskonzept hier eine Leerstelle. Das muss aber nicht unbedingt jetzt in Antisemitismus ausarten, weil dieses Konzept ja an einer ganz bestimmten historischen Situation entstanden ist, nämlich dem massiven strukturellen und auch offenen Rassismus in den USA in den 1950er, 60er Jahren. Das war der Hintergrund für diese Intersektionalitätsdebatte. Da ging es gar nicht um Antisemitismus. Es ging gar nicht darum, dass man das so formuliert, dass Antisemitismus keinen Platz haben soll. Das kam erst später dann mit dieser Verengung hin in bestimmte postkoloniale Debatten, dass Antisemitismus ganz explizit ausgeschlossen wurde.
Würden Sie denn aus Erfahrung sagen, dass es da bei diesem Unverständnis auch oft eher um Desinteresse geht? Oder ist es dann schon so, dass man sagen kann, es ist eine systematische Struktur dahinter?
Also mit Desinteresse, ich weiß nicht, das würde ja eher auf die Akteurinnen so fokussieren. Und ich glaube tatsächlich nicht, dass die Akteurinnen in ihrer Mehrzahl Antisemitismus als solchen ausblenden würden. Aber sie schränken ihn sehr stark ein, hin zu einer bestimmten Form des Antisemitismus, die eine rassistische Form des Antisemitismus ist, die eine Form ist, die, wie man so sagt, gegen Juden als Juden gerichtet ist, und blenden damit Formen von Antisemitismus aus, die viel abstrakter agieren, die sich gegen Israel beispielsweise als, wie Leon Poliakow es genannt hat, gegen als Jude unter den Staaten behandelt wird. Und auch gegen sekundären Antisemitismus macht sich so ein Blick blind, der ja auch nicht gegen Juden als Juden gerichtet ist, sondern der gegen eine ganz bestimmte Erinnerungsabwehr im Zentrum hat. Auch dagegen richtet sich oder auch dagegen verschließen sich die Perspektiven auf den Antisemitismus. Also ich glaube nicht, dass es darum geht, dass hier Antisemitismus als solcher verleugnet werden soll, sondern es geht darum, dass man diese bestimmten Formen von Antizionismus, die sich tatsächlich in einem israelbezogenen Antisemitismus ausdrücken können, dass diese Formen des Antisemitismus nicht ins Blickfeld geraten. Seit dem 7. Oktober heißt es ja Kontext, 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 und es ist immer ein ganz bestimmter Kontext, der vorgebracht wird, nämlich, dass es sich dabei bei den Handlungen der Hamas nicht um Antisemitismus handeln würde, sondern um einen legitimen Aufschrei eines unterdrückten Volkes. Und dass dieser sogenannte legitime Aufschrei eines unterdrückten Volkes dann zu Mord an Israelis führt, sei auch sozusagen eine vielleicht nicht wünschenswerte, aber doch verständliche Folge des Ganzen. Und es geht in letzter Konsequenz doch immer darum, das Existenzrecht des Staates Israel zu negieren. Und dass viele, die da solche Diskurse führen, eigentlich ganz ähnliche Argumentationsmuster bedienen wie Rechtsextreme, das ist vielen, glaube ich, gar nicht bewusst.
Um da auch nochmal auf Ihre Arbeit sprechen zu kommen und auch zu einem wichtigen Punkt, den Sie gerade schon angesprochen haben. In Ihren Arbeiten sprechen Sie ganz oft von dieser sehr problematischen von einem Opferhierarchiespiel auch und auch einer Opfertäterumkehr in Teilen der Linken und der Geschlechterforschung. Worüber sich, glaube ich, die meisten Leute keine Gedanken machen, ist tatsächlich, wie wirkt sich denn dieses Spiel oder diese Wahrnehmung auf jüdische Erfahrungen und verfolgte Menschen, die wirklich betroffen sind, aus?
Also zunächst mal, es gibt da gerade ein ganz aktuelles Beispiel dafür, wie das gemacht wird. Also eine sehr prominente feministische kritische Theoretikerin, nämlich Nancy Fraser, hat gerade kürzlich einen Text publiziert mit dem Titel Gaza as World Event, in dem sie tatsächlich die These aufstellt, dass Gaza Auschwitz abgelöst habe als Symbol für die schlimmsten Grausamkeiten, für die schlimmsten Verbrechen der Menschheit in unserer Zeit. Und dahinter ist das ist so eine krasse Opfer-Täter-Umkehr und so eine krasse Geschichtsklitterung, die da dahinter steht, weil in dem Sinn ja behauptet wird, dass Auschwitz eigentlich eine Art von Kriegsgeschehen gewesen wäre oder auf der anderen Seite, dass das brutale Kriegsgeschehen in Gaza zu einem Genozid umgedeutet wird und nicht zu irgendeinem Genozid, sondern zu dem schlimmsten Genozid ever. Nämlich zu demjenigen Genozid, der tatsächlich Auschwitz ablöst als ein negatives Identifikationsmoment im Westen. Das ist momentan ein vordringliches Narrativ, das sich immer mehr steigert, das immer offener zutage tritt und das natürlich dann eine bestimmte Perspektive vorbringt, nämlich diejenige, dass die Shoah als eines der wesentlichen Gründe für die Gründung des Staates Israel, dass das überdeckt wird von einem neuen Gaza-Narrativ und von einem neuen Genozid-Narrativ und dadurch sozusagen auch implizit gleich die Handlungsanweisung mitgeliefert wird, dass die Gründung des Staates Israel rückabgewickelt werden soll und an diesem Ort ein palästinensischer Staat entstehen soll, der das gesamte Gebiet umfasst. Ja, dadurch wird natürlich eine ganz bestimmte Blickrichtung, eine ganz bestimmte jüdische Blickrichtung in den Vordergrund gerückt. Nancy Fraser beruft sich ja auch selber immer wieder auf ihre jüdischen Vorfahren. Und da ist also ein Identitätskampf im Gange. Und der wird auf dem Rücken ausgetragen von Juden und Jüdinnen, die tatsächlich Opfer von Antisemitismus werden im Westen. Und man kann das ja auch sehr gut nachvollziehen und sehr gut nachverfolgen an den Zahlen, dass wann immer Israel angegriffen wird, Juden und Jüdinnen auch außerhalb von Israel in Gefahr stehen, angegriffen zu werden und das ja auch tatsächlich immer wieder passiert und dass die Zahlen des Antisemitismus nach dem 7. Oktober extrem gestiegen sind. Man möchte ja annehmen, dass der Antisemitismus so eine krasse Form von Antisemitismus die Menschen aufrüttelt und sagt, so geht das nicht, aber es war genau das Gegenteil der Fall. Und das wissen wir auch aus der Forschung, dass wo immer Antisemitismus in manifester Form auftritt, es zu mehr Antisemitismus führt, es sei denn, denen man tritt ganz dezidiert dagegen auf. Und dieses dezidiert dagegen auftreten hat nach dem 7. Oktober an vielen, vielen, vielen Orten gefehlt.
Die arbeiten ja auch ganz viel in ihren Publikationen über das Verhältnis von Antisemitismus, Sexismus und Rassismus. Was ist denn eigentlich die wichtigste theoretische Einsicht dabei, um die aktuelle Lage und auch den grassierenden Antisemitismus vielleicht noch ein bisschen besser verstehen zu
können? Ja, also ich denke, dass man die Vehemenz und die Gewalt des Antisemitismus von Seiten der Hamas gar nicht richtig verstehen kann, wenn man nicht gleichzeitig auch die misogyne, die sexistische Komponente auch mit versteht. Und die sexistische Komponente in diesem Massaker versteht man nicht, wenn man nicht das auch im Rahmen der antisemitischen Ideologie verorten kann. Also das heißt, die Massaker des 7. Oktober sind ein Ausdruck des massivsten misogynen Antisemitismus, den man sich nur vorstellen kann. Und man muss diese beiden Momente unbedingt in Verschränkung miteinander erkennen, weil sonst läuft man Gefahr, dass es in eine oder andere Richtung hin verharmlost wird und dass die Tragweite tatsächlich nicht erkannt wird. Und insofern plädiere ich immer dafür, diese Momente auch tatsächlich immer miteinander verschränkt zu sehen.
Um eine Frage aus Ihrem Text, der neue Unwille zu trauern, zu zitieren. Was ist passiert, dass selbstkritische Theoretikerinnen den Islamismus als Alternative zur westlichen Moderne sehen, die Hamas als bewaffneten Widerstand legitimieren und dabei sowohl Antisemitismus als auch den Antifeminismus ignorieren?
Ja, da ist sehr viel passiert zwischen dem 11. September 2001 und dem 7. Oktober 2023. Das ist eine lange Spanne, das sind mehr als 20 Jahre. Aber in dieser Zeitspanne kann man tatsächlich eine Entwicklung nachzeichnen in einem Feminismus, den wir auch dekolonialen Feminismus nennen können. Und das ist eine Form des Feminismus, die moderne Kritik radikalisiert, aber in eine falsche Richtung radikalisiert. Also moderne Kritik in dem Sinn, dass man tatsächlich den Widerspruch aufsucht, dass die Moderne den Menschen Gleichheit, Freiheit und so weiter verspricht und aber die Einlösung dann nicht parat hält. Das ist ja eine moderne Kritik, die wir aus der kritischen Theorie kennen und die wir unbedingt aufrechterhalten sollten. Das ist eine Form von Selbstkritik im Westen, eine westliche Selbstkritik, die unbedingt geleistet werden muss. Was hier passiert aber in vielen Formen des dekolonialen Feminismus, die dann eine Allianz mit dem Islamismus eingeht, ist, dass man die Kritik der Moderne so weit ausweitet, dass man die Moderne selbst ablehnt. Dass man nicht eine bestimmte Negation der Moderne vornimmt, dass man die schlechten Seiten der Moderne kritisiert und aber die guten Seiten stärken möchte, in den Vordergrund treten lassen möchte, sondern dass man die Moderne pauschal ablehnt und stattdessen sich darauf konzentriert, wo sind Verbündete außerhalb des Westens, außerhalb der Moderne. Und dann glaubt man im Islamismus einen Verbündeten gefunden zu haben, weil der Islamismus den Westen natürlich massiv abwehrt, massiv kritisiert. Das sind ganz merkwürdige Allianzen. Das sind Allianzen, die man auch aus der Linken kennt. Islamo-Gauchisme wird das auch genannt, also eine oder die rot-grüne Allianz. Allianzen zwischen Linken und Islamisten. Und das verbindende Moment ist das anti-westliche Ressentiment. Und anti-westliches Ressentiment deshalb, weil es auch tatsächlich gegen die befreienden Momente im Westen geht. Und weil der Westen plötzlich als etwas gilt, das nur noch repressiv wird. Und die progressiven Seiten des Westens werden ausgeblendet. Es wird also nicht gesehen, dass der Westen, ja, das muss kritisiert werden, eine Form ist, eine Herrschaftsform ist, die immer wieder in die Katastrophen geführt hat. Und gleichzeitig aber, und das muss man auch sehen, dass im Westen sich auch immer wieder Kritik daran entzündet hat. Und dass der Westen also nicht zu reduzieren ist auf nur diese Seite, sondern wie es bei Horkheim und Adorno heißt, es ist die Dialektik der Aufklärung und nicht die Negation der Aufklärung. Und ich glaube, dass dieses Moment der Dialektik ausgefallen ist in diesen Formen des Feminismus und auch in diesen bestimmten Segmenten der globalen Linken, der westlichen Linken, dieses Moment der Dialektik des Denkens in Widersprüchen, das ist ausgefallen. Es wird also eindeutig der Westen als eindeutig repressiv dargestellt. Und interessanterweise bleibt diese Eindeutigkeit wird auch dem Islamismus gegenüber in den Vordergrund gerückt, nämlich eindeutig gegen den Westen gerichtet. Und das, was der Islamismus aber noch sonst so alles mitliefert, nämlich, dass er frauenfeindlich ist, dass er antisemitisch ist, dass er gegen Emanzipation gerichtet ist, das wird sozusagen in Kauf genommen. Das wird mitgenommen. Und deshalb muss auch in so einer Allianz, und das sieht man auch nach dem 7. Oktober, wenn man die Hamas als legitimen bewaffneten Widerstand gegen Israel betrachten möchte, dann muss man den Antisemitismus ausblenden. Und das geschieht ja tagtäglich, indem behauptet wird, es sei nicht antisemitisch, sondern das sei eben ein Widerstand. Es muss auch der Antifeminismus ausgeblendet werden, was auch tagtäglich geschieht, indem verleugnet wird, dass es überhaupt Vergewaltigungen gegeben hat, indem unterschiedliche Formen der Relativierung in den Vordergrund gerückt werden, indem das Ganze als eine israelische oder US-Regierungspropaganda hingestellt wird, indem davor gewarnt wird, dass man sexuelle Gewalt nicht instrumentalisieren dürfe in rassistischer Art und Weise. Also all das sind Momente auf unterschiedlichen Ebenen, die dazu beitragen, dass genau Antifeminismus und Sexismus und Antisemitismus permanent ausgeblendet werden. Das ist wiederum das Moment, wo man dann erkennt, in den Nullerjahren, wo die Boycott-Divestment-Sanctions-Kampagne solche westlichen Feministinnen quasi abgeholt hat und ihnen eine neue Plattform geboten hat.
In ihren Texten analysieren sie ja ganz oft Bildsprache, Symboliken, auch auf Demonstrationen, antisemitischen, anti-israelischen Demonstrationen und auch Kampagnen. Wo begegnet Ihnen dort denn die Verschränkung von diesen antisemitischen, sexistischen Motiven besonders deutlich?
Ja, natürlich in der Ikonografie begegnet das ganz deutlich. Das fällt auf, wenn feministische oder queere Feministinnen, Aktivistinnen sich I Love Hamas-Sticker anstecken und damit durch die Gegend laufen. Das fällt auf, wenn Pinkwashing-Vorwürfe hochkommen, die sowohl antisemitisch als auch sexistisch sind und in denen die arabischen Länder und Israel mit jeweils ganz unterschiedlichen Standards bemessen werden. Das fällt auf, wenn Gaza zum Zentrum der Welt erklärt wird, und zwar nicht so, dass man tatsächlich die Lebensbedingungen in Gaza überhaupt vor Augen führen würde, nämlich unter der Herrschaft der Hamas, und dass man dann die Herrschaft der Hamas kritisieren würde, sondern nein, es wird zu einer Hülse, zu einer leeren Hülse, die sozusagen in antiwestlicher Selbstbespiegelung gefüllt werden kann. Das fällt weiters auf in Demo-Slogans wie Hands off Gaza, Hands off Iran, wo es gar nicht um eine Kritik an der Misogynie und am Antisemitismus des iranischen Regimes oder der Hamas geht und wo es auch nicht darum geht, dass man die Lebensbedingungen der Iraner und Iranerinnen, dass man sich die vor Augen führt und dass man sich deren Kampf gegen das islamische Regime vor Augen führen würde, sondern es geht immer darum, dass man das als eine Stage ausnützt. Ja, also Gaza ist hier gar kein Raum, der tatsächlich existieren würde und in dem tatsächlich Herrschaft stattfindet, sondern Gaza wird hier zu einer Bühne, auf der man eigene Unzufriedenheiten mit dem Westen durchspielen kann. Das hat also sehr wenig mit der tatsächlichen Lebenssituation in Gaza zu tun. Und das merkt man insbesondere daran, dass der Antisemitismus ausgeblendet wird, dass der Rassismus ausgeblendet wird, dass der Sexismus ausgeblendet wird, dass die enormen Herrschaftsverhältnisse ganz einfach ausgeblendet werden und alles reduziert wird sozusagen auf einen einzigen Akteur in der Region, und das sei Israel. Und wenn Israel nicht wäre, dann wäre die ganze Region frei. Das ist ein so krasser Erlösungs-Antizionismus, der hier vorgebracht wird und der dann auch noch in feministisch Mäntelchen einhergeht. Das sieht man an solchen Demonstrationen immer wieder.
In Vorträgen haben Sie die Frage aufgeworfen: Ist eine intersektionale Antisemitismuskritik überhaupt möglich?
Naja, also man kriegt ja den Eindruck, dass Intersektionalität nun etwas wäre, was man eigentlich getrost weglassen kann, weil das eine Form von Theoretisierens ist, die am Ende immer Israel an allem schuld ist. Und tatsächlich ist das ja sehr häufig der Fall, wenn es um Intersektionalität geht. Aber ich habe trotzdem den Anspruch, Intersektionalität sozusagen anders zu framen, zu reclaimen auch, weil ich erstens finde, dass das Konzept, wenn man es zurückführt und wirklich als Intersektionalität denkt, dass unterschiedliche Herrschaftsmomente zusammenwirken, dann ist das ja hilfreich. Und insofern möchte ich es festhalten. Es muss aber wieder eine Reintersektionalisierung stattfinden, wenn man das so sagen kann. Weil was wir jetzt sehen, ist ja eine Anti-Intersektionalität im Grunde. Wie ich auch schon ausgeführt habe, es wird alles zurückgeführt auf einen einzigen Widerspruch, der Widerspruch zwischen globalem Süden und dem Westen. Und dann fallen alle anderen Widersprüche, die fallen hinten runter. Und wenn wir aber versuchen, da wieder Komplexität hineinzubringen, dann glaube ich doch, dass das Konzept hilfreich ist. Erstens, weil es in aller Munde ist und weil man, denke ich, das als Antisemitismuskritikerin nicht einfach stehen lassen kann, dass es da so ein prominentes Konzept gibt, das immer wieder für Antisemitismus instrumentalisiert wird. Also ich finde, da muss man ganz massiv gegenarbeiten. Und das kann man auch, indem man tatsächlich auf Ideologien fokussiert. Und ich habe das versucht, indem ich mir Antisemitismus sozusagen als intersektionale Ideologie vorgestellt habe. Und tatsächlich ist ja Antisemitismus eine intersektionale Ideologie oder vielleicht die intersektionale Ideologie schlechthin, in dem Sinn, dass die Momente, mit denen Antisemitismus arbeitet, nicht immer per se und durch und nur antisemitisch sind, sondern die sind sexistisch, die sind homophob, die sind rassistisch, die sind nationalistisch, die sind vielleicht auch antinationalistisch. Die haben sehr viel mit der Klassenstruktur der Gesellschaft zu tun, indem Juden und Jüdinnen vorgeworfen wird, dass sie Repräsentanten des Kapitalismus seien, indem Antisemitismus ausgegeben wird, als wäre er eine Rebellion gegen den Kapitalismus, indem ausgegeben wird, als wäre Antisemitismus ein Aufschrei gegen den Imperialismus. Also wir haben alle Momente im Antisemitismus vereint, die eigentlich in der Intersektionalität, im Intersektionalitätsparadigma zusammenspielen. Wir haben Race, wir haben Class, wir haben Gender, wir haben den Kapitalismus drin, wir haben die nationalstaatliche Ordnung drin, wir haben den Kolonialismus drin und so weiter und so fort. Also insofern kann man mit einem intersektionalen Blick an den Antisemitismus herangehen und sozusagen eine intersektionale Analyse am Antisemitismus starten. Und da denke ich, können wir ein Gegenkonzept von Intersektionalität präsentieren und zeigen, dass es nicht an Intersektionalität als solcher liegt, die antisemitisch, dass es als solches antisemitisch sei, sondern dass es immer eine Entscheidung der Akteure und Akteurinnen ist, ob das nun in eine antisemitische Richtung läuft oder nicht. Also das Konzept an sich ist nicht antisemitisch, darauf würde ich beharren.
Sehen Sie nochmal eine Möglichkeit, das im universitären Kontext auch im Dialog irgendwie nochmal aufzubrechen?
Ja, also ich sehe schon, wenn ich in meinen Lehrveranstaltungen, auch in Vorträgen, so eine Lesart von Intersektionalität vorbringe, dass das auf Interesse stößt. Dass es zumindest nicht gleich mal abgewehrt wird. Dass man zumindest mal hellhörig wird und sich überlegt, na ja klar, so könnte es natürlich auch sein. Und es muss ja nicht immer in diese Richtung gehen. Wie im Übrigen auch postkoloniale Theorie nicht immer antisemitisch sein muss. Es gibt man kann mit postkolonialer Theorie sogar Israel verteidigen, indem man Israel als postkolonialen Staat betrachtet. Das machen auch manche. Also insofern muss man schon auch dieser Polarisierung auch in der Akademie entgegenarbeiten. Und das kann man, indem man auch bestimmte Theoreme versucht zu reclaimen, neu zu framen. Nicht künstlich, sondern schon schaut, gibt es das Konzept überhaupt her? Und ich denke schon, dass Intersektionalität da auf jeden Fall ein Potenzial hat hin zu mehr Aufklärung, hin zu mehr Einsicht in die Komplexität der Lage. Auch dass Antisemitismus so eine ganz komplexe Ideologie ist, die man nicht mit einem Erklärungsmuster sozusagen einfach einfangen kann, sondern dass da auch hilft, unterschiedliche Momente heranzuziehen und im Antisemitismus oder die unterschiedlichen Momente, die unterschiedlichen Widersprüche auch aufzusuchen. Das ist ja der Kern des Antisemitismus, dass er mit Widersprüchen arbeitet, dass die Figur des Juden im Antisemitismus so widersprüchlich gestaltet ist, dass er für insbesondere auch mit Geschlechterbildern hier gearbeitet wird, dass als hypersexuell und als impotent dargestellt wird gleichzeitig, als dreckig wie Natur und als Repräsentant von Antinatur gleichzeitig, als national, partikularistisch und gleichzeitig als internationalistisch, kosmopolitisch und so weiter. Also all diese Widersprüche im Antisemitismus drin, die muss man aufsuchen und die kann man dann auch mit einem intersektionalen Konzept ganz gut verstehbar und erklärbar machen.
Sie sind ja Autorin und haben auch verschiedene Publikationen schon veröffentlicht. Aktuell ist hier ein neues Buch erschienen, Antisemitismus und Sexismus. Worum geht es in Ihrer neuen oder in Ihrer neuen Publikation genau? Möchten Sie vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Also das ist jetzt auf Englisch erschienen, Antisemitism and Sexism, Ideological Constellations Before and After 7 October. Und ich habe ja vor vielen Jahren schon ein Buch auf Deutsch zu Antisemitismus und Sexismus geschrieben und der 7. Oktober wurde mir sozusagen zum Anlass, diese Verbindung, diese Vermittlung von den Ideologien noch einmal mir vor Augen zu führen, weil der 7. Oktober so einer der krassesten Ausdrücke dieses Ineinandergreifens tatsächlich ja auch war. Und ich habe dann das Buch neu geschrieben, auf Englisch neu geschrieben, immer vor dem Hintergrund des 7. Oktober, immer mit dem Versuch, den 7. Oktober analytisch zu durchdringen, ihn nicht zu verstehen, weil verstehen kann man das nicht, sondern zu versuchen, sowohl den 7. Oktober ideologisch zu erklären und die Reaktionen darauf auch zu erklären. Und da war es wichtig dann, was ich auch schon angesprochen habe, mit der kritischen Theorie, Formen des Antisemitismus zu analysieren, die von der kritischen Theorie noch nicht analysiert wurden, nämlich insbesondere der israelbezogene Antisemitismus und der islamische Antisemitismus. Also ich wollte nicht einfach nur Revue passieren lassen, was geschehen ist, sondern ich wollte tatsächlich auch analytisch hier eingreifen, in den Kern dieser Sache gehen. Was ist denn eigentlich das Spezifische am islamischen Antisemitismus? Warum ist im islamischen Antisemitismus das Geschlechterverhältnis eine so wichtige Sache? Warum werden im Islamismus Zionisten als die Zersetzer der Umma dargestellt? Und warum wird die Umma so sehr festgemacht an den ungleichen Geschlechterverhältnissen, ja an der Geschlechterapartheid? Und wie hängt das nun alles wiederum zusammen? Und wie reagieren westliche, nicht nur Feministinnen, sondern auch linke Akteure und Akteurinnen auf dieses Konglomerat, auf diese sehr plastisch komplexe Ideologie des Islamismus. Das ist Inhalt dieses Buches. Und ich bin von unterschiedlichen Seiten herangegangen, habe mir die Zusammenhänge bei den Verschwörungsideologien angeschaut, habe mir angeschaut, wie vom Fönsjek sozusagen über den Nationalsozialismus bis hin zum Islamismus sich die Fäden einer ideologischen Geschichte immer wieder neu formieren, wie immer wieder neue Geschichten reinkommen, aber alte auch reaktiviert werden, welchen Einfluss die Moderne hat, welchen Einfluss die nationalstaatliche Ordnung hat, insbesondere vor dem Hintergrund der Nationalstaatsgründung Israels, welchen Einfluss aber auch eine antinationale Ideologie seitens der Hamas hier spielt, welchen Einfluss auch im Westen ganz bestimmte Formen von Erfahrungsabwehr spielen, dass man bestimmte Formen des Antisemitismus nicht wahrnehmen möchte, womit das wiederum zu tun hat und womit es zu tun hat, dass in feministischen Identitätspolitiken Antisemitismus ausgeblendet wird, womit das wiederum zusammenhängt und wie das mit einer postkolonialen Wende sozusagen zusammenhängt. Das ist im Kern dieses Buchs, das wie gesagt für mich ein Neudenken dieses Zusammenhangs von Antisemitismus und Sexismus war.
Vielen Dank, Frau Stögner, für die klaren Einordnungen und dass Sie unser Gast waren.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Wenn Ihnen dieser Talk gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal und aktivieren Sie die Glocke. Weitere Hintergründe, Analysen, Gespräche finden Sie regelmäßig auf www.menawatch.com. Mein Name ist Jasmina Remy. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.